Hallihallo. Freut mich, dass du da bist. Komm, wir nehmen uns eine Tasse Kaffee, Tee, Milch, Getränk deiner Wahl. Wir setzen uns hin und wir reden kurz über Spiele, was so passiert ist, was jetzt gerade noch passiert. Und dann starten wir in diesen wunderschönen Mittwoch. Schön, dass du da bist. Ja, es ist schon wieder Mittwoch, 19. November. Der Weihnachtsdrubel ist in greifbarer Nähe. Das Fest des Schenkens naht. Wir sind alle erfreut und gespannt auf die schöne und besinnliche Zeit und sehen jetzt schon mal, was die Woche passiert ist. Was kommt auf uns zu? Was liegt hinter uns? Los geht's. Paradox, Entwickler und Publisher diverser Spiele, Strategiespiele primär, Grand Strategy, aber auch City Skylines. Und City Skylines 2 hat angekündigt, dass das Entwicklerteam ausgetauscht wird. Und zwar geht die Entwicklung von City Skylines über von Colossal Order zu den Iceflake Studios. Haben in der Vergangenheit schon mit Paradox zusammengearbeitet, sind also kein unbeschriebenes Entwicklerblatt, haben Surviving Mars und Surviving the Aftermath rausgebracht. Beides Strategiespiele im weitesten Sinn. Also kein kompletter Quereinsteiger. Ist nicht so, dass das jetzt ein First-Person-Shooter-Entwickler wäre. Nein, die haben da schon grundsätzlich Erfahrung in der Richtung. Das Ganze kommt zu einer sehr spannenden Zeit, nachdem nämlich vor kurzem erst der große DLC für City Skylines 2 veröffentlicht wurde, nach vielen, vielen Monaten Verzögerungen, Ports and Bridges. Das Feedback dazu grundsätzlich in Ordnung war, aber das Spiel weiterhin oder jetzt auch erneut mit vielen Problemen zu kämpfen hat. Die Schwierigkeiten bei City Skylines 2 waren ja von Anfang an schon primär technischer Natur. Die Performance war ein großes Problem. Die ganze Simulation, die läuft in dem Spiel, war unheimlich hardwarehungrig und hat auch auf schnellen Systemen dafür gesorgt, dass das Spiel nicht gut lief teilweise. Es hatte auch natürlich noch andere Probleme. Es stand natürlich auch gegenüber dem großartigen City Skylines 1, das mittlerweile dann auch mit viel Content-Updates und vor allem mit vielen Mods natürlich sich gewandelt hatte und sich entwickelt hatte, wie es für viele der Paradox-Spiele übrigens auch so üblich ist. Aber City Skylines 2 kam nie so wirklich raus aus dieser Launchphase, hat immer noch mit den Anfangsproblemen zu kämpfen gehabt und musste um die Gunst der Spieler kämpfen, jeden Tag aufs Neue. Und auch wenn mit dieser Änderung angekündigt wurde, dass endlich die lang erwarteten Fahrräder ins Spiel kommen, mal sehen, wie genau die implementiert werden und wie glücklich die Spiele damit sind. Aber das war eins der großen Features, die gefehlt haben in City Skylines 2 bisher. Und das hat jetzt noch nichts mit Iceflake zu tun. Das ist noch nicht dem neuen Studio zu danken. Aber was hier jetzt gerade passiert, ist die Konsequenz von langer und vermutlich teurer, auch wenn Colossal Order ein relativ kleines Studio war, ein relativ kleines Team an City Skylines dran hatte, die Konsequenz dieser Enttäuschung des Spiels. Paradox kennen wir als einen Publisher, der bei seinen Spielen bleibt, der auch die Spiele weiterentwickelt, der dafür sorgt, dass die langfristig erfolgreich sein können und besser werden. Das haben wir bei ganz vielen Spielen gesehen. Europa Universalis, Victoria 3 etc. Und das weiß die Community auch. Und das ist eins der wichtigen Dinge oder eins der großen Dinge, warum die Leute Paradox grundsätzlich als Publisher erstmal vertrauen. Nichtsdestotrotz hat das nicht gereicht in den letzten Monaten und Jahren seit Release, die Spieler auf einen positiven Standpunkt mit dem Spiel zu bekommen. Und an irgendeiner Stelle muss sich ein Publisher natürlich auch Gedanken machen. Wir haben hier ein Spiel, wir haben hier eine Marke, wir haben hier ein Produkt, das wir erfolgreich haben und bekommen und halten wollen. Und vielleicht hat das mit dem Entwickler nicht geklappt. Warum das nicht geklappt hat, ne, da haben wir keinen Einblick rein, das wissen wir nicht genau. Da können einfach technische Probleme dahinter stehen. Es kann sein, dass das Studio es einfach nicht geschafft hat, die Probleme beizulegen, können kreative Themen sein. Das Studio hat es nicht geschafft, das zu liefern, was die Spieler wollten. Wie das alles abgelaufen ist mit City Skylines 2 seit Launch, würde ich vermuten, dass es eher auf wirklich technischen Problemen fußt. Das Team hat es einfach nicht geschafft, das Spiel auf eine technische Basis zu bekommen, dass es solide läuft, dass es gleichzeitig mit den Ressourcen, die sie zur Verfügung hatten, möglich war, Inhalte zu entwickeln, auf die die Spieler gewartet haben. Und das hat sich dann eben wiederum in den Verkaufszahlen, in den Wertungen auf Steam etc. niedergeschlagen. Und ich vermute, die hatten bestimmt auch schon schwierige Gespräche vorher. Und das ist kein Schuss aus der Hüfte, was hier gemacht wird, sondern da war vermutlich von langer Hand das als Möglichkeit bedacht. Und jetzt sehen wir es. Iceflake Studios, neuer Entwickler hinter Cities Skylines 2. Daumen gedrückt auch für alle, die bei Colossal Order am Projekt gearbeitet haben und hoffentlich jetzt bald an einem neuen Projekt arbeiten dürfen. Zur Zukunft von Colossal Order hat sich Paradox nicht weiter geäußert. Insofern bleibt abzuwarten, ob und was das Team als nächstes anfassen darf. Daumen gedrückt für Iceflake, für Colossal Order und natürlich auch für Cities Skylines 2 und alle Fahrradfreunde. Als nächstes Thema die Woche tauchten auf die Nominierungen für die Game of the Year Awards, die Jeff Keighley Game of the Year Awards, um konkret zu sein, finden am 11. Dezember statt. Dort werden die Ergebnisse dann bekannt gegeben in der gewohnten Art und Weise, vermutlich mit vielen World Exclusives. Und jetzt sind die Wahlen schon geöffnet, die Nominierungen sind alle bekannt. Auf der Game of the Year Webseite kann jeder abstimmen und wir gucken mal rein. Ganz kurz, was wurde denn für den prestigeträchtigsten der Awards nominiert, nämlich natürlich Game of the Year. Da stehen auf der Liste diverse Titel, die wir da alle erwartet haben. Manche Titel fehlen vielleicht und manche Titel sind vielleicht etwas fragwürdig. Ganz oben steht natürlich erstmal Clair Obscur. Clair Obscur wurde auch in vielen anderen Kategorien nominiert. Wie zu erwarten, war natürlich der Überraschungshit dieses Jahr. Auch wenn er schon früher im Jahr passiert ist. Und wird hoffentlich dann auch im Rahmen der Awards entsprechend ausgezeichnet dafür. Natürlich auch für Game of the Year nominiert. Weiter auf der Liste Death Stranding 2. Muss natürlich mit drauf sein auf der Liste, schon rein aus freundschaftsdienstlichen Umständen hier, was Jeff Keighley natürlich leisten muss. Und Donkey Kong Bonanza hat es auf die Liste geschafft, damit wenigstens ein Switch 2 Spiel drauf ist, das in irgendeiner Form neu und relevant war. Ansonsten ist ja da nicht so viel passiert auf der Plattform. Hades 2 ist drauf, natürlich der Follow-up zu einem der größeren Indie-Erfolge in den letzten Jahren. Hollow Knight Silksong, natürlich das vermutlich meisterwartetste Spiel, das dieses Jahr überhaupt erschienen ist. Und den Titel, den ich auf der Liste eigentlich am interessantesten finde, Kingdom Come Deliverance 2. Ein hervorragendes Spiel, ein hervorragendes Sequel, eine hervorragende Produktion insgesamt ist mal was anderes. Ich sag mal, im Kontext ist es natürlich ein Rollenspiel, aber es ist mal was anderes. Und wäre für mich persönlich auf jeden Fall meine Wahl, wenn ich da meine Stimme abgebe, würde vermutlich auf Kingdom Come Deliverance 2 fallen. Auch wenn ich Clair Obscur natürlich die Daumen drücke, dass die Jungs und Mädels da möglichst viel absahnen dürfen. Interessant hat sich hauptsächlich im Indie-Bereich noch einiges ergeben an Neuigkeiten die Woche, was mit den Game of the Year Awards zu tun hat. Nämlich zuerst mal die große Frage natürlich, Clair Obscur wurde auch nominiert in den Kategorien für bestes Indie-Game. Ist Clair Obscur mit dem Millionen-Invest, der da dahinter steht, wirklich noch als Indie-Game zu betrachten? Da kommen wir schnell auf die Frage, was ist eigentlich heutzutage noch ein Indie-Game und fällt Clair Obscur da drunter? Ist etwas ein Indie-Game oder kein Indie-Game mehr, weil es von einem großen Publisher Millionen zur Verfügung gestellt bekommt? Meiner Meinung nach ist es das nicht mehr. Es fängt vielleicht als Indie an und es ist ein Indie-Projekt, aber sobald natürlich ein Publisher damit Geld, Ressourcen, Rat und Tat dahinter steht, ist meinen Augen kein Indie mehr. Da würde ich persönlich tatsächlich mich eher fokussiert sehen auf richtige, unabhängige Entwickler. Vielleicht müsste man die Kategorien auch neu überdenken und müsste sowas wie Single Developer Studio oder sowas mit draufpacken. Aber breites Thema wird mit Sicherheit im Rahmen der Game of the Year Awards dieses Jahr am 11. Dezember nochmals und weiter diskutiert werden. Der nächste Punkt, der die News-Feeds beglückt hat, war die Ankündigung, dass ein anderes Indie-Spiel, nämlich Megabonk, seine Nominierung zurückgezogen hat. Es wurde nominiert in der Kategorie Bestes Indie-Debüt. Und der Entwickler hat sich dazu jetzt dann auf Twitter geäußert und hat angemerkt, dass er zwar sich sehr geehrt fühlt, aber, und da muss man glaube ich sagen, gut gemacht, den Geist der Sache im Kopf behalten. Er möchte gerne die Nominierung zurückziehen, weil er unter anderen Namen in anderen Firmen oder unter anderen Firmennamen schon Spiele veröffentlicht hat. Insofern sieht er sich eigentlich nicht mehr als Indie-Debütant. Das Spiel vielleicht, die Firma vielleicht, aber er selber nicht. Und insofern möchte er da die Bühne den anderen lassen. Hervorragend. So macht man das. Das ist doch solide. Vielen Dank dafür. An der Stelle Megabonk noch nicht ausprobiert. Ich habe meine Fair Share an Autoshootern gespielt dieses Jahr. Megabonk war noch nicht dabei. Vielleicht gucke ich es mir mal an, wenn es in den nächsten Sale kommt. Was ist mein Game of the Year? Ist eine gute Sache. Gute Frage. Schwere Sache. Ich würde vermutlich Disco Elysium draufschreiben, aber einfach nur, weil ich das relativ viel gespielt habe dieses Jahr. Ist natürlich weit davon entfernt, dieses Jahr erschienen zu sein. Ich glaube, die spannendste Spielerfahrung oder eine der spannendsten Spielerfahrungen hatte ich dieses Jahr auf jeden Fall mit Blue Prince. Auch wenn ich selber nicht durchgespielt habe, aber das war auf jeden Fall ein Spiel, das mich am meisten mit beschäftigt hat und das auch noch emotional, mental nachgehallt hat ein bisschen. Insofern, das wäre mein aus dem Stegreif-Pick für Game of the Year Blue Prince. Gut, weiter in schnellen News und dann sind wir auch schon eigentlich durch für den Tag heute. Ganz entspannt, noch keine schlechten Neuigkeiten gehabt, das ist auch mal was, ne? Farming Simulator 25, die Jungs und Mädels von Giants haben angekündigt, dass sie 4 Millionen Einheiten verkauft haben. Das freut uns natürlich für Entwickler und Publisher und das ist ungefähr vergleichbar mit den Verkaufszahlen eines Dragon's Dogma 2, auch wenn die Nische vielleicht ein bisschen eine andere ist. Glückwunsch an der Stelle, 4 Millionen Copies sold. Damit, wenn man sich das mal hochrechnet, plus noch zusätzlichen Einnahmen aus eventuellen Game Pass Deals und dergleichen, ist man auf jeden Fall bei einem guten Umsatz, der mit Sicherheit dafür sorgen wird, dass Farming Simulator 26 auch das Licht der Welt erblicken will. Goodnight Universe wurde veröffentlicht. Der Baby mit Superpower-Kräften Simulator, auch aus der Indie-Ecke kommend und vom Entwickler des vorherigen Indie-Hits, möchte ich mal sagen, wir reden von Before Your Eyes, das eins der interessanteren, emotional ansprechenden Spielerfahrungen der letzten Jahre auch war. Der Gag dieses Spiels ist, dass man mit einer Webcam spielt, die zuguckt, ob man blinzelt und das steuert den Fortlauf des Spiels. Bei Goodnight Universe ist das Ganze ein bisschen mehr klassisch und ich würde es grob in die Ecke der Walking Simulator stecken, vielleicht eher der Krabbel Simulator, hat ein bisschen einen Comic-Stil, man blickt durch die Augen eines Babys mit Superkräften und erfährt so die Welt und erfährt Dinge übers Leben, sieht wie eine sehr emotionale Reise aus. Und ist jetzt verfügbar, hat 97% bisher an positiven Nutzerrezensionen auf Steam. Insofern scheint das was zu sein, wer mal gerne eine emotionalere Erfahrung hätte, nebst all den Shootern und den Black Ops und den Arcs, kann da mal gerne reinklicken. Heute erscheint außerdem noch Moonlighter 2, die Kombination aus Roguelike, Action, Adventure, Zelda-like mit Shop Simulator. Wenn ihr den ersten Teil gespielt habt, erzähle ich euch nichts Neues. Ansonsten für alle, die es nicht kennen, große Empfehlung. Es ist eine Balance zwischen zwei verschiedenen Spielteilen, die aber ineinander greifen. Man geht des Nachts in die Katakomben oder in die Gebiete, in denen die Monster hausen, holt dort Ausrüstung und Loot und Schätze, die man dann wiederum tagsüber in seinem Shop verkauft, wo man dann versuchen muss, die richtigen Preise zu finden, die Shoppenden glücklich zu halten und möglichst viele Leute zu bedienen, um dann mit dem Geld wieder selber Verstärkungen kaufen zu können und so dann im Dungeon weiterzukommen. Super spannendes Spielprinzip, super unterhaltsam, war im wirklich klassischen, fast Zelda-Stil gemacht. Der zweite Teil geht jetzt ein bisschen mehr in die 3D-Grafik, bleibt aber von der grundsätzlichen Ansicht her top-down isometrisch. Sieht spannend aus. 19.11. im Early Access dann verfügbar. Wir gucken uns die Wertung an und dann Daumen gedrückt, dass das Spiel die Magie des Vorgängers auch einfangen kann. Und damit haben wir für heute auch schon eigentlich die relevantesten Dinge durchgesprochen. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass du da warst. Ich hoffe, der Kaffee war lecker, der Kakao, die Milch, der Tee, was auch immer. Ich wünsche einen fantastischen Tag und dann hören wir uns in Bälde schon wieder, wenn es wieder heißt Kaffee mit Pixels. Bis dann. Ciao.